Hallo zusammen, hallo Isabel.
Hallo zusammen.
Der Traum von der eigenen vier Wände. Das Haus mit Garten und Sicht auf die Berge oder den See. Ein Traum von vielen in der Schweiz, aber leider ist es gar nicht mehr so einfach zum Umsetzen. Es braucht nebst einem grossen Batzen noch ein paar andere Sachen. Über das darf ich heute mit Isabel Käser reden. Money Matters, der Podcast über alles rund um Finanzen mit mir, Angela Migner und vielen spannenden Expertinnen. Ein Dankeschön geht an die Bank Claire, der Sponsorin dieser kompletten Staffel. Die Bank Claire redet mit dir offen und ehrlich über Geld, denn sie weiss, dass in einem einfachen Gespräch die nötige Klarheit kann geschaffen werden kann, um für dich die richtige Entscheidung zu treffen. Liebe Isabel, schön bist du heute hier. Du befasst dich beruflich mit dem Traum, den so viele Menschen haben und hilfst ihnen, diesen Traum auch Wirklichkeit zu werden. Damit wir ein bisschen wissen, wer da vor dem Mikro hockt, magst du dich gerade selber kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Ich bin Isabelle Käser, arbeite schon seit 22 Jahren bei der Bank Claire und bin dort vor allem zuständig auch für Finanzierungen. Richtig gesagt von dir, Angela, sehr ein spannender Job, weil jeder Kunde anders ist und jedes Projekt individuell und überall, wo man die Finanzierung im Detail wieder zusammen besprechen muss.
Sehr spannend. Du hast mir schon gesagt, du bist selber Mami von zwei Kindern, gell?
Ja, genau.
Und wir haben uns heute in Zürich getroffen. Wir gehören jetzt vom Dialekt an. Wir sind beide nicht von Zürich. Wir haben aber hier Gastrechte bekommen, kann man so sagen. Und jetzt steigen wir ins Thema ein. Ich habe noch ein bisschen Statistiken auch angeschaut. Und die Schweiz ist eigentlich nach wie vor ein Land von Mieterinnen und Mietern. Man sagt, rund 60% leben zur Miete. Und das ist der höchste Anteil in ganz Europa. Der Traum vom Eigenheim wird aber eben vielen Schweizerinnen und Schweizern nachgesagt. Oder eben, man hört es dann auch, ist nach wie vor ein Thema. Und ich kann aus meinem Ü30-Umfeld sagen, dass es für viele nach wie vor sehr ein grosses Ziel ist, auch wenn es irgendwie für meine Generation viel schwieriger erscheint. Du bist täglich im Kontakt mit Menschen, die sich eben diesen Traum erfüllen möchten. Wie erlebst du das?
Sicher unbedingt, was notwendig ist. Eben, viele haben das Gefühl, ja, der Gedanke, mein Wohneigentum ist da, es ist ein Traum. Und dann hat man das Gefühl, ah, nein, der Traum ist für mich nicht realistisch. Also unbedingt, wenn der Traum da ist oder so ein bisschen Gedanken Wohneigentum, auf euren Bankberater zugehen und mal so eine Berechnung zusammen anschauen.
Also ist vielleicht gar nicht so weit weg. Wir kommen nicht dazu. Aber ich glaube, man fängt ganz hinten an. Also ich mache mich dann wirklich mal auf die Suche nach einem geeigneten Objekt, um eben diesen Wohntraum zu verwirklichen. Hast du da Tipps?
Sicher sehr wichtig, auch mehrere Objekte zusammen vergleichen. Was will man überhaupt? Vielleicht mal eine Liste führen, was einem wichtig ist im Zusammenhang mit Wohneigentum. Auch mal Objekte anschauen, Kontakt aufnehmen, vielleicht auch auf der Suchmaschine, Immobilien-Suchmaschine, mal die Objekte auch eben vergleichen. Was ist einem wichtig?
Also auch ein längerer Prozess in dem Fall?
Unbedingt. Und vielfach geht es auch das Objekt am meistbietenden. Man darf nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt, wirklich die Augen offen behalten und dann wirklich das nächste Objekt ist dann vielleicht etwas.
Man hat so ein das Gefühl, es hat weniger Sachen um. Im Moment, wir reden im November 2022, falls das jetzt irgendjemand mal später anlässt, ist es ein bisschen so, dass es gerade schwieriger ist? Oder hat man das einfach immer das Gefühl, wenn es einem selber betrifft?
Also das Thema Wohneigentum ist extrem da. Also es wird extrem gesucht nach Wohneigentum. Die Preise sind auch gestiegen jetzt in den letzten 2-3 Jahren. Also die sind aufgrund von Corona ist vielleicht der Traum eher da, wo man sagt, man möchte ein bisschen aus der Stadt kommen, man möchte etwas Eigenes, etwas vielleicht noch mit Gärtchen oder so. Wenn man eher noch ein bisschen mehr daheim ist, im Homeoffice, man möchte sich dort verändern. Und man hat schon das Gefühl, das Objekt, es hat zu wenig auf dem Markt. Aber dort wirklich Geduld behalten und dranbleiben und dann findet man bestimmt das Richtige für sich.
Ein Schritt weiter, ich habe jetzt mein Grundstück oder ein Objekt gefunden und jetzt gehe ich zum Berater, oder?
Eigentlich eben vorher. Eben sobald der Wunsch da ist für Wohneigentum, mache den Termin ab beim Berater, weil so eine Finanzierung ist ein Lebensprojekt. Und es kommen nachher so viele Fragen auf, ich brauche sogar noch einen zweiten Termin, dass man alles im Detail zusammen besprechen kann. Meistens hat man das Traumobjekt gefunden und dann muss es schnell gehen. Teilweise sogar der zuerst die Finanzierungsbestätigung bringt, bekommt das Objekt. Und dann hat man fast zu wenig Zeit, sich wirklich mit der Finanzierung im Detail auseinanderzusetzen. Und da ist sicher auch ein Vorteil, man kennt schon den Kunden, man hat schon ein Gespräch gehabt, man weiss alles, man hat die Unterlagen. Man sieht, wie weit das die Finanzierung gehen kann und tut als Berater nur noch das Objekt prüfen und kann dementsprechend sehr schnell die Finanzierungsbestätigung ausstellen.
Mhm. Also wirklich, der schneller ist der geschwinder?
Leider ja, vielfach.
Mhm. Wenn ich jetzt zu dir zu einem Gespräch komme, was muss ich mitbringen?
Unbedingt die persönlichen Unterlagen. Also sicher die letzte Steuererklärung, Pensionskasseausweis, Eigenmittelbeleg, den wir brauchen. Auf jeden Fall die Verkaufsdokumentation. Und was dort halt auch sehr wichtig ist, wenn es ein älteres Objekt ist, was hat man für Investitionen noch vor? Vielleicht hat man jemanden in der Familie, einen Architekt oder jemanden, der sich mit Bausubstanz gut auskennt, wo man mit ihm noch das Objekt anschauen kann, um zu schauen, was kommen für Kosten auf einem zu. Oder wenn es ein älteres Objekt ist, das investiert worden ist, was ist ausgemacht worden, also, dass man dort wirklich detaillierte Unterlagen hat.
Also für mich klingt es ganz nach, dass es auch schon Sinn macht, wenn man aber vorher dann sich schon ein bisschen bewusst ist, was man in der, für eine finanzielle Lage hat. Also, dass einem das dann dort nicht einholt, weil ein bisschen jetzt auch ein bisschen noch, ich muss die Hosen aber lassen.
Unbedingt, also wirklich in der Beratung, gesamtheitliche Beratung, sehr, sehr wichtig auch für uns. Auch die jetzige Situation aufzunehmen, was sind so Pläne in die Zukunft, ist Familie ein Thema, vielleicht bei zwei, die jetzt zu uns kommen, die beide arbeiten, dass man das wirklich alles in die Finanzierung einplanen und einpflanzen und alles besprechen zusammen.
Mhm. Wenn ich jetzt bei dir bin, wie läuft so ein Gespräch ab?
Eben, man tut wirklich mal den Kunden fassen im Detail, eben die gesamtheitliche Beratung. Man schaut, was ist alles rum, wie sie die Arbeitsbedingungen, Pensum. Man tut mit dem Kunden die Unterlagen anschauen, man tut das detailliert besprechen, man schaut den Arbeitgeber, Lohnsituation an und tut nachher wirklich mit dem Kunden Auslegeordnung machen und tut die Belehnung, die eine Seite von der Finanzierung und auch die Tragbarkeit zusammen im Detail anschauen.
Gut, das sind jetzt schon die ersten Wörter gefallen, die ich nachher nachhaken. Genau. Aber wir steigen jetzt noch ein einfacher in die Materie ein. Was ist eine Hypothek überhaupt?
Hypothek ist ganz einfach ein Kredit für Kauf, Wohneigentum, Immobilien, wo die Bank zur Verfügung steht und dafür zahlt der Kunde uns den Zins.
Also ich gehe zu der Bank und ich komme einen Kredit über für ein bestimmtes Objekt.
Richtig.
Eben. Also nicht einer, den ich jetzt, wie man es in der Werbung manchmal sieht, für ein Sofa kann brauchen oder für die Ferien, sondern wo gebunden ist an das spezifische Objekt. Darum brauchst du auch Verkaufsdokumentation.
Richtig, genau. Hm.
Könntest du mir ein konkretes Beispiel machen? Sagen wir 1 Million, ich glaube, das ist so der Klassiker in der Schweiz, oder? 1 Million, mein Objekt. Und wir sind ein Ehepaar und wir arbeiten beide 80%.
Genau, sehr gerne. Fangen wir doch mit der Tragbarkeitsrechnung an. 1 Million passt natürlich auch gerade, sie geht einfache Zahlen zum Rechnen. 1 Million, das heisst, eben, da kommen die 20% Eigenmittel zum Spiel, für Belehnung können anzuschauen. 20% Eigenmittel, das wäre jetzt hier bei 1.200.000, wo man muss bringen. Und von diesen 20% müssen 10% Cash sein. Also das sind Sparkapitalien, 3 Jahre, vielleicht Verkauf Wertschriften. Man kann nicht mehr alles aus der Pensionskasse nehmen, wie man es ganz, ganz früh noch mal hatte.
Aber das heisst, 3 Jahre zählt als Barmittel und Pensionskasse nicht?
Richtig. Vorsorgekonto 3 Jahre, also das freie Sparen, auch kann auch eine Lebensversicherungspolice sein mit einem gewissen Rückkaufswert, den man verpfänden kann. Das zählt als Eigenmittel Cash, also die 10% harte Eigenmittel, die man muss bringen muss.
Mhm.
Es kann auch etwas Schenkung sein aus der Familie, Erbvorbezug, das zählt auch.
Mhm.
Wenn man das mit dem Kunden angeschaut hat, Eigenmittel 20%, wie sich die zusammensetzen, dann macht man die sogenannte Tragbarkeitsrechnung. Das heisst in unserem Beispiel, wenn wir jetzt 800'000 haben Hypothek, wird sie in der Tragbarkeitsberechnung mit 4,5% Zins gerechnet. Der Zins ist höher, als der aktuell natürlich am Markt ist. Dort ist auch ein Sicherheitsbuffer drin. Was ist, wenn die Zinsen steigen? Wir haben es jetzt dieses Jahr gesehen. In diesem halben Jahr sind ja die Zinsen extrem explodiert. Eigentlich von einer 10-Jährigen von 1% auf 3% rauf. Und die Tragbarkeitsrechnung wird mit 4,5% gerechnet. Also wir haben dort auch noch ein bisschen Spatzung drin. Dann hat man den Zins, also wenn wir die 800'000 wieder nehmen, sind das Zinskosten von 36'000 pro Jahr.
Mhm.
Dann ist die Aufteilung, vielleicht nochmal zurückzukommen zu der Belehnung. Also wir haben die 20% Eigenmittel, 200'000. Und die Aufteilung haben wir dann in der ersten Hypothek und der Rest ist eine zweite Hypothek. Wenn wir wieder unser Beispiel nehmen, haben wir rund 667'000 erste Hypothek. Das sind die 2/3 von dieser Million, die der Kaufpreis ist. Und der Restbetrag ist die zweite Hypothek, das wäre jetzt in unserem Beispiel 133'000. Und für die Ertragbarkeitsberechnung wird dort die Amortisation berücksichtigt. Das heisst, die zweite Hypothek muss innerhalb von 15 Jahren bis Maximum zum Pensionierungsalter amortisiert werden. Das macht in unserer Tragbarkeitsrechnung eine Amortisation von 8'900 Franken. Und dann kommt noch die Nebenkosten dazu. Nebenkosten ist eine Annahme, das sind die allgemeinen Gebühren, Stromrechnung, Wasser, etwas Rückstellungen. Das ist einfach 1% vom Kaufpreis. Wäre jetzt unser Beispiel 10'000 Franken. Das heisst, wenn man das alles zusammenrechnet, den Zins, die Amortisation und die Nebenkosten, sind wir jetzt bei 54'900 pro Jahr. Und das im Verhältnis zum Lohn, wenn man jetzt annimmt, die zwei haben zusammen ein Nettoeinkommen von 145'000. Bank Claire rechnet mit dem Nettoeinkommen. Kann ein bisschen anders sein bei anderen Banken, vielleicht mit Bruttoeinkommen. Und es kann auch sein, dass andere Banken mit Tragbarkeitsrechnung anstatt mit 4,5% mit 5% rechnen. Also dort kann es ein bisschen Abweichungen geben. Und was vielleicht bei der Bank Claire auch speziell ist, wenn jemand über 100'000 Nettoeinkommen hat, dann kann man bei dieser Tragbarkeitsrechnung bis 38% gehen. Und unter 100'000 ist bis 34%. Das heisst, dass die Lasten, die wir vorher gesagt haben, die 54'900, nicht mehr als 34% oder 38% vom Lohn dürfen ausmachen. Bei unserem Beispiel jetzt mit 145'000 sind wir genau bei 37%, wo man könnte sagen, mal die Finanzierung so würde passen. Wenn man jetzt sieht, bei der Tragbarkeitsrechnung sind wir ein bisschen zu hoch, muss man halt oben schauen, was hat man noch für Möglichkeiten betreffend Eigenmittel.
Mhm. Ich habe ganz viele Fragen.
Sehr gerne.
Also erstens mal ist es cool, mal zu hören, was eben so ein Betrag ist, den ich dann jährlich rechnen müsste. Das hat jetzt noch relativ viel gedünnt, aber wir kommen noch zu dem. Zuerst mal, was ist die Tragbarkeitsrechnung, die du jetzt ein paar Mal erwähnt hast?
Tragbarkeitsrechnung schaut man im Prinzip, wie viel das die Wohnungskosten sind im Verhältnis zum Lohn, zum Einkommen.
Also ob ich das stemmen kann langfristig?
Richtig, genau. Mhm. Und eben auch sehr wichtig in der Tragbarkeitsrechnung sind, dass man mit 4,5% Zins rechnet und nicht mit dem aktuellen Zins.
Das heisst, auch wenn jetzt der Zins steigt, das haben wir jetzt gerade erlebt, oder erleben wir noch, wir wissen jetzt noch nicht so genau, dass ich es weiterhin tragen kann.
Genau.
Gut. Erst Högli, ich habe es verstanden. Was ist die Belehnung, die du erwähnt hast?
Belehnung sind eben die Eigenmittel, die man einbringen muss. Das heisst, Banken maximal 80% oder bis 90% Kredit geben auf dem Objekt. Also wenn wir wieder zum Beispiel nehmen mit dieser Million, können wir maximal 900'000 Hypothek geben. Dann haben wir 90% Belehnung. Dann könnte man die 10%, dass man auf die 20% Eigenmittel kommt, auch mit der Verpfändung Pensionskasse noch abdecken. Bedingt aber natürlich, dass die Tragbarkeit wieder stimmt. Und dann muss man das mit dem Kunden anschauen. Wie sieht es aus mit der Tragbarkeit? Was hat man für Eigenmittel? Und dann kann es natürlich bei jedem Kunden individuell sein. Muss man noch mehr Eigenmittel haben? Kann man 90% Belehnung machen? Kann man nur 70% eigentlich finanzieren? Kommt dann auf das Ganze drauf an.
Mhm. Also was heisst das, wenn ich ein Konto euch verpfände?
Das ist eine Zusatzsicherheit für die Bank. Nehmen wir gerade das Beispiel von der Pensionskassenverpfändung. Man hat die Möglichkeit, aus der Pensionskasse einen Vorbezug zu machen für Finanzierung von selbstbewohntem Wohneigentum. Ist nicht möglich bei Ferienwohnungen oder bei Mehrfamilienhäusern oder bei Häusern oder Liegenschaften, die man vermietet. Also man muss selber drin wohnen. Mhm. Wenn man das Geld aus der Pensionskasse rausnimmt, muss man selbstverständlich schauen, was hat das für einen Einfluss auf die Risikoleistungen. Das heisst, wenn ich aus der Pensionskasse Geld nehme, kann das Einfluss haben auf Invaliditätsleistungen, wenn ich invalid werde, oder auch auf Todesfallleistungen, wenn mir etwas passieren würde. Bei einer Verpfändung bleibt alles gleich. Es bleibt alles in der Pensionskasse drin. Wir den Betrag verpfänden, es ist eine Zusatzsicherheit. Und wenn jetzt der Kunde nicht mehr den Zinsen nachkommen kann, wenn die Bank via Betreibungsamt die Liegenschaft verwerten muss, haben wir dann die Möglichkeit, den Betrag, den man verpfändet hat, als Vorbezug rauszunehmen und die Hypothek mit dem zu amortisieren.
Okay. Es wird langsam alles ein bisschen klarer. Ich habe noch mehr Fragen.
Sehr schön.
Und zwar ist meine nächste Frage, du hast schon gesagt, es gibt mehrere Hypotheken. Könntest du mir das noch erklären?
Richtig, ja. Bei der Hypothek haben wir die erste und zweite Hypothek. Die zweite Hypothek, das ist die Hypothek, die man muss amortisieren muss. Das sind die 15 Jahre oder Maximum bis zum Pensionierungsalter. Wieso das? Das Renteneinkommen später ist bedeutend tiefer als das heutige Einkommen. Und darum sagt man, wenn man die zweite Hypothek amortisiert hat, dass man nachher mit der ersten Hypothek die Tragbarkeit im Renteneinkommen mehr oder weniger gut gegeben ist. Aber das ist sicher auch etwas, was man im Zusammenhang mit der Finanzierung immer empfehlen, dann ab 50 das wirklich mal zu überprüfen. Mit 50 mal einen ersten Blick auf die Pensionierung werfen und schauen, was habe ich für Rentenleistungen, wie sieht das aus. Dass man nicht mit 65 die böse Überraschung hat, wenn man dann die zweite Hypothek amortisiert hat und merkt, ah nein, es hat ja gar nicht gelenkt. Weil mit den heutigen Immobilienpreisen, die extrem gestiegen sind, ist das nicht mehr selbstverständlich, dass die Tragbarkeit gegeben ist im Rentenalter, wenn man die zweite Hypothek amortisiert hat.
Mega spannend. Und eben, wir haben jetzt von der Amortisation geredet. Ich habe schon indirekte Amortisation gehört. Was heisst das in Bezug auf Immobilien?
Die indirekte Amortisation, auch ein sehr wichtiger Punkt, heisst, dass man den Betrag, den man muss amortisieren, wenn wir wieder auf unser Beispiel kommen, die 8.900 auf ein Vorsorgekonto einzahlen. Weil dann kann man so die Steuern abziehen. Das heisst, die Hypothek bleibt gleich hoch und man tut auf der anderen Seite das Vorsorgekonto öffnen. Immer bei der Verlängerung der Hypotheken schaut man mit den Kunden, wie sieht es aus mit den Zinsen, wie sieht es aus, man schaut dann noch einmal an, hat sich bei den Kunden etwas verändert. Arbeitgeber, Tragbarkeit schaut man noch einmal an bei der Verlängerung. Oder schaut man vielleicht, ob man schon etwas dann amortisieren oder lässt man das Konto einfach weiterhin so laufen und die Hypothek auf der gleichen Höhe. Spätestens aber im Pensionierungsalter schaut man dann, dass die Vorsorgekonten gebraucht werden, für die Hypothek zu amortisieren. Dann ist sicher auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man mehrere Vorsorgekonten hat. Also dass man schaut, sobald man 40'000-50'000 auf dem Vorsorgekonto hat, dass man es weiter eröffnet, dass man dann im Pensionierungsalter das gestaffelt beziehen kann. Auch wieder steuermässig, weil desto weniger, dass man auf dem Vorsorgekonto hat, bei Auflösung, desto tiefer ist der Steuersatz.
Clever. Du hast vorhin bei der Tragbarkeit die 4,5% erwähnt und wie als das berechnet wird, eben mit Nebenkosten und allem. Das hat ein bisschen komplex getönt. Kann ich das irgendwie auch online an einem Ort eingeben? Und dann rechnet es das für mich aus?
Genau, wir haben auf unserer Homepage einen Hypo-Berater, einen digitalen, wo man dort wirklich verschiedene Rechnungen machen kann. Man kann verschiedene Zinsen auch mit den effektiven Zinsen rechnen. Und man hat sogar die Möglichkeit, Unterlagen aufzuladen, dass wir sogar eine Offerte machen können.
Oh, mega cool, ich tue den Link in die Shownotes, dass ihr einfach draufklicken könnt, wenn euch das interessiert. Und somit hast du, glaube ich, jetzt alle die Fachbegriffe erklärt, die ich irgendwie noch so ein Fragezeichen hatte. Ich habe aber noch ein anderes Thema, und das ist jetzt mehr aus den Medien, weil man hört immer wieder im Moment gefühlt fast täglich, dass eben die Zinsen steigen. Was heisst jetzt das für die Hypotheken?
Die effektiven Kosten sind natürlich teurer geworden. Also jemand, der jetzt neu kauft oder auch die jetzt eine Hypothek hat zum Verlängern. Vor einem Jahr waren wir bei den 10-Jährigen bei 1%. Jetzt sind wir irgendwo bei 3%, ein bisschen mehr sogar. Und das heisst natürlich, im Portemonnaie hat man eine höhere Last. Also wenn wir nochmal das Beispiel nehmen von vorher mit den 800'000 Hypotheken, bei 1% sind das Zinsen im Jahr von 8'000 Franken, im Monat 670 Franken. Und wenn wir jetzt rechnen mit 3%, sind wir bei 24'000 pro Jahr, sind wir im Monat schon bei 2'000 Franken.
Wow, ja.
Also man sieht, man macht sicher Tragbarkeitsrechnung mit 4,5%, wo man sieht, mal, es passt so für uns. Aber es ist gleich auch wichtig, dass man sich bewusst ist, wenn die Zinsen auch höher sind, dass dann natürlich das zinsmäßig oder lastenmäßig im Portemonnaie auch seine Auswirkungen hat.
Mhm. Also im Budget unbedingt, nicht mit den 670 Franken budgetieren, sondern eben mit, also wenn man sieht, es kann so schnell eigentlich auf 2'000 Euro gehen, mit den 4,5, die ihr angenommen habt.
Richtig, also wir empfehlen sogar dort, dass man mit 4,5% Tragbarkeitsrechnung macht. Eben, man hat ein separates Liegenschaftskonto auch, dass man dort wirklich auch den Betrag probiert auf die Seite zu tun. Mit diesen 4,5%, die man rechnet und auch den Überschuss allenfalls auch brauchen kann für die Amortisation bei einer Verlängerung. Dass man dort wirklich ein Baustellchen auf die Seite tut und dass man weiss, wenn es höher wird, habe ich das Budget eigentlich laufend auch immer im Griff, ja, kann man so sagen.
Mhm. Du hast schon gesagt, mehrere Hypotheken gibt es. Und 10-Jährige hast du jetzt auch schon erwähnt. Ein Begriff, den ich dann noch wieder darüber gestolpert bin, ist Libor und Saron. Könntest du doch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Genau, sehr gerne. Saron-Hypothek, sehr aktuell im Moment. Saron ist das Nachfolgeprodukt von Libor-Hypothek. Libor-Hypothek gibt es nicht mehr, jetzt gibt es neue Saron-Hypothek. Ist aber vom Mechanismus her das Gleiche. Also auch eine Geldmarkthypothek, die angepasst werden kann. Also ich nehme jetzt gerade das Beispiel von heute. Bei der Saron-Hypothek hat man eine feste Kundenmarge, die man fest abmachen kann über Kapitallaufzeit von 2 bis 3 Jahren, wo man weiss, die Marge bleibt so. Und dann kommt dazu der Saron-Zins. Der Saron-Zins war lange im Minus gewesen. Jetzt, dieses Jahr sind 2 Mal die Leitzinsen erhöht worden. Also der Saron-Zins ist mittlerweile bei 0,44%. Und der Saron-Zins, der ist variabel. Also sobald man wieder eine Leitzinserhöhung werden hat, wird der auch wieder gegen oben angepasst. Leitzinserhöhung, man hört es in den Medien, Inflationsängste, was sie. Die nächste Leitzinserhöhung in der Schweiz wird im Dezember diskutiert und wird wahrscheinlich auch kommen. Das heisst, dass auf den der Saron-Zins auch wieder gegen oben geht. Und dann hat man der Bank die Marge zum Zahlen plus den Saron-Zins. Im Moment sehr günstig mit 1,44% gegenüber den Festhypotheken, die wir vorher gesagt haben, wo wir bei 3% sind. Aber man hat natürlich das Risiko, dass sich das verändern kann.
Und die 1,44 sind dann 0,44, die eben variabel sind und das 1% in dem Fall von der Bank ist?
Genau, wo die feste Marge ist.
Und das ist fest auf 2-3 Jahre?
Ja, genau.
Und die 0,44, die können also nach jeder Sitzung von der Nationalbank eigentlich ändern?
Richtig. Also sobald etwas bei den Leitzinsen passiert, wird auch die Saron-Zins angepasst. Das ist natürlich der Unterschied gegenüber den Festhypotheken. Bei den Festhypotheken weiss man, feste Laufzeit, festes Kapital, festes Zinssatz, man kann es fest budgetieren. Es gibt gewisse Sicherheit.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, auf 10 Jahre raus.
Auf 10 oder sogar auf 15 Jahre. Also wir haben bis 15-jährige Festhypotheken im Angebot.
Mhm. Und die sind dann teurer, oder?
Die sind natürlich nochmal ein bisschen teurer, also, weder die 10-Jährigen, also desto länger, desto teurer. Mhm. Ja, sehr turbulentes Jahr gewesen, das Jahr, wirtschaftsmäßig, zinsmäßig. Man weiss nicht, was auf einem zukommt. Aber darum empfehlen wir sicher auch ein bisschen einen Mix.
Mhm.
Nicht alles auf Festhypotheken, aber auch nicht alles in Saron. Muss man auch ein bisschen spüren, was für einen Kunden auch sehr wichtig ist. Und dementsprechend unbedingt verschiedene Tranchen vereinbaren.
Mhm.
Der grosse Vorteil vielleicht noch bei der Saron-Hypothek ist, dass man jederzeit in eine Festhypothek wechseln kann.
Okay.
Das heisst, man könnte ja mal starten und dann vielleicht den Teilbetrag oder den Ganzbetrag in einem halben Jahr oder Jahr wechseln in die Festhypothek. Wer weiss, was kommt. Vielleicht sind die Zinsen in einem halben Jahr ja, ein bisschen günstiger bei der Festhypothek oder auch ein bisschen höher. Das ist halt einfach ein bisschen das Risiko, das man hat.
Ja, und das heisst auch, dass ich für das Risiko, dass ich keinen garantierten Zins habe, bekomme ich einen schönen Rabatt. Aber eben, es könnte halt auch ändern.
Richtig.
Ja. Hast du einen Geheimtipp für Verhandlungen bei Hypotheken?
Sicher halt auch mal eine Gegenofferte von einem anderen Institut einverlangen. Ist sicher auch wichtig jetzt, wenn man noch mal ein bisschen vorkommt zu einem Erstgespräch, wenn das Thema Wohneigentum kommt, einen beschäftigt, man hat ein Objekt gesehen oder man möchte es mal prüfen lassen, dass man dort nicht nur bei einer Bank anklopfen, sondern vielleicht, oder Finanzinstitut, bei 2, 3. Dass man wirklich auch ein bisschen verschiedene Inputs bekommt und die verschiedenen Gespräche kann haben. Und halt bei den Verhandlungen, ja, Gegenofferten, was natürlich immer gern gesehen wird bei den Banken, halt mit Hauptbankbeziehung. Also wenn man sieht, man hat vom Kunden aus bei uns, dass man dort natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, um auch Sonderkonditionen zu geben.
Jetzt haben wir immer von der Finanzierung geredet. Gibt es sonst noch Punkte, die ich beachten muss?
Sicher sehr wichtig auch, vor allem auch, wenn man Familie hat, Vorsorgeanalyse zu machen. Wir haben es vorher gesehen oder schnell gesagt habe, beim Pensionskassenkapitalvorbezug, was das könnte für Auswirkungen haben. Aber auch wenn man keinen Pensionskassenkapitalvorbezug machen will, dass man schaut, wie ist man im Todesfall und bei Invalidität geschützt und allenfalls die Lücken individuell schliessen kann.
wir gehen zurück zu der Familie, wo mhm. ich, oder zu dem Paar, das ich erfunden habe. Und jetzt möchte ich eben eine Familie werden. Und sind an der Familienplanung. Ändert sich da dann die Situation?
Wahrscheinlich das Einkommen, weil wenn die Kinder herum sind, je nachdem natürlich Pensum können reduziert werden. Das ist auch etwas, was man dann wirklich mit den Kunden besprechen muss. Und dementsprechend hat es dann auch Einfluss auf die Tragbarkeitsrechnung. Also wenn man ein bisschen weniger Einkommen hat, müssen wir die Tragbarkeitsrechnung überprüfen, um zu schauen, wie die aussieht. Und darum ist es auch sehr wichtig, in einem Erstgespräch, oder dass sich die Kunden auch ein bisschen Gedanken machen, nicht nur, was ist in der jetzigen Situation wichtig, sondern was können noch für Pläne oder Träume kommen oder Projekte, die man vielleicht in Zukunft hat, dass man das auch mit einbezieht.
Mhm. Dass eigentlich das Haus ein Bestandteil oder die Wohnung oder was auch immer, das ist eigentlich ein Bestandteil von der ganzen Lebensplanung.
Ist ein Lebensprojekt, richtig. Also man kauft es meistens mit jungen Jahren. Man hat wirklich meistens die gleiche Immobilie. Kommt selten vor, wo jemand die Immobilie wechselt. Vielleicht einmal im Alter, wenn man ein grösseres Haus hat oder mit Umschwung, wo man sagt, mal, jetzt möchte ich vielleicht in eine kleinere Wohnung. Aber schlussendlich ist wirklich das Häuschen da, das einem das Leben lang begleitet.
Das ist eigentlich auch sehr eine emotionale Sache, oder?
Sehr, ja. Also ist wirklich schön an meinem Job. Eben, man kann wirklich Träume erfüllen. Es ist manchmal schon sehr spannend, jemand, der ein Neubauprojekt hat, wo man vielleicht zuerst den Plan sieht, wie es daherkommt. Und am Schluss kann man dann beim Kunden vorbeigehen und das Objekt anschauen, wie es jetzt daherkommt. Und ja, ist sehr, sehr schön.
Mega, das stelle ich mir sehr schön vor. Eben, die Leute kommen eigentlich mit guten Sachen zu dir. Also mit, ich sage immer so, es gibt ja dann ein Ort, wo du nicht so gerne hergehst. Ich sage jetzt mal Steueramt oder so. Aber bei dir kommen jetzt eigentlich mit den Träumen und voller Hoffnung und eigentlich zum etwas kreieren, oder?
Richtig. Ja. Also man ist bei diesem Lebensprojekt wirklich mit dabei.
Wir haben jetzt immer eigentlich über ein Ehepaar geredet. Gibt es denn im Konkubinat noch spezielle Sachen, die beachtet werden
müssen? Sicher auch dort wieder die Vorsorgeanalyse. Umso mehr notwendiger, weil es ja anders erbrechlicher aussieht, wie bei einem verheirateten Ehepaar, dass man wirklich sieht, was fließen für Leistungen aus der ersten und zweiten Säule. Und auch Begünstigungsregelung im Vorsorgebereich, also bei den Vorsorgekonto, dritte Säule, wo man den Lebenspartner angeben kann. Und auch bei der Pensionskasse, dass man das wirklich auch tut, mit berücksichtigen.
Steuern ist immer ein riesengroßes Thema und ich wollte jetzt nicht das ganze Fass aufmachen, aber wenn ich dich gleich kurz und knapp fragen darf, was gilt es steuerlich so zu beachten?
Auch eine sehr wichtige Frage. Steuermässig hat man ja den Eigenmietwert, der dazukommt, wie ein Ersatzeinkommen. Mhm. Dafür hat man auf der anderen Seite die Möglichkeit, Hypothekarzinsen abzuziehen, die Einzahlung in dritte Säule natürlich, die indirekte Amortisation, die man abziehen kann und dann auch die Investitionen. Wenn man keine Investitionen hat, dann sind die werterhaltenden Investitionen, die man abziehen kann. Wenn man wertvermehrende Investitionen hat, also zum Beispiel, wenn man einen Anbau macht, neu, dann ist das wertvermehrend, das kann man steuermässig nicht abziehen. Aber werterhaltende Investitionen, man sagt, man tut den Boden ersetzen, neue Parkettiche, dann kann man das steuermässig abziehen. Jemand, der jetzt einen grossen Umbau geplant hat, vielleicht für 100.000, 200.000, wäre das natürlich optimal, wenn man das auf zwei Steuerjahre verteilen kann. Und sonst muss man schauen, eben mit dem Eigenmietwert, mit dem Ersatzeinkommen, das kommt, Hypothekzinsen, wo man natürlich jetzt auch ein bisschen mehr abziehen kann mit den höheren Zinsen. Also dort hat man vielleicht jetzt einen Steuervorteil, weil sonst mit diesen tiefen Hypothekarzinsen ist man schlussendlich fast ein bisschen in einen Steuernachteil hineingekommen. Das heisst, dass man ein bisschen mehr Steuern hat müssen zahlen aufgrund von Wohneigentum, das man hat.
Mhm. Und der Eigenmietwert heisst wirklich, dass ich die Steuern eigentlich, obwohl ich keine Miete zahle, dort muss angeben, dass ich das sparen quasi und dann gleich versteuern.
Ja, es ist wie ein Ersatzeinkommen. Das ist gemacht worden, auch ein bisschen, weil es sonst nicht gerecht ist gegenüber denen, die Mieten zahlen. Also die Wohneigentum haben, können dann noch Abzüge machen. Und die Miete zahlen, die können keine Abzüge machen. Und darum hat man den Eigenmietwert. Und das ist so, das ist wirklich wie ein Ersatzeinkommen. Also wenn wir vielleicht jetzt nochmal auf unser Beispiel zu rechnen kommen, ist das vielleicht 20'000 Franken, die dort kommen. Es ist immer von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Also das muss man dann wirklich kantonal anschauen. Und dann, das Ersatzeinkommen, die Abzüge, die man machen kann. Und dann kann es eben sein, dass man dort ein bisschen in einen Steuernachteil kommt.
Danke vielmals. Ich habe es mega spannend so gefunden, auch eben, dass wir mal einen Betrag hatten auf die 1 Million. Da könnte das 670 Franken im Monat sein oder es könnten eben auch 2000 sein, also sehr konkret. Und dann plötzlich sieht es auch so ein bisschen stemmbarer aus, würde ich jetzt so aus meiner Perspektive sagen. Und bevor ich dich springen lasse, hast du uns noch einen Top-Tipp, um den Traum vom Wohneigentum zu verwirklichen?
Ein Top-Tipp? Sicher nicht stressen lassen. Also manchmal habe ich Kunden, die sagen, oh, der Makler hat gesagt, wenn sie nicht sofort zusagen, dann bekommen sie die Liegenschaft nicht über. Also wirklich Zeit nehmen, auf das Bauchgefühl hören, auch, hat man ein gutes Bauchgefühl, stimmt das so für einen wirklich? Weil es ein Lebensprojekt ist, ist es wirklich wichtig, dass man sich Zeit auch nimmt. Und eben, wie gesagt, schauen doch, dass er vorher schon das Gespräch hat mit dem Berater, dass er schon wissen, auf was es drauf ankommt. Und wenn es vielleicht gerade noch nicht langt, kann man noch einen Sparplan einrichten, dass man die Eigenmittel zusammensparen kann, vielleicht in 2 oder 3 Jahren, dass man sich dann den Traum verwirklichen kann.
Sehr schön. Danke vielmals, Isabel, für deine Insider-Tipps. Danke euch daheim fürs Zuhören. Und wenn du jetzt noch 30 Sekunden für mich hast, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast würdest bewerten. Das hilft mir sehr, dass meine Arbeit noch mehr Menschen erreicht. Nächste Woche hörst du bei Money Matters eine Frau, die den Traum schon umgesetzt hat und von der emotionalen Reise zum Eigenheim erzählt.
Tschüss zusammen!